Ich predige mal dann jetzt, okay? Heiliger Geist, Hilfe für mich bitte und für alle anderen auch. Amen. Ich habe gedacht, es ist ja immer gut, wenn man für eine Predigt sozusagen auch einen Bibeltext hat. Das macht ja die Sache legal. Und ich hätte da auch einen Bibeltext anzubieten heute Morgen. Mich begeistert das, dass Jesus dieses alte Wesen völlig verschlungen hat. Wisst ihr, wir waren verankert und eingepflanzt in diesem alten Wesen, ja. Also ich lese gerade ein Buch, ja. Versuche eins zu lesen. Das ist so schwierig zu lesen. Das ist nämlich ein theologisches Buch und die sind immer so schwierig. Aber es ist gut. Und in diesem theologischen Buch spricht der Mann darüber, der das geschrieben hat, dass es verschiedene Perspektiven auf die Lehre von der Versöhnung gibt. Und er sagt, dass im Grunde in der gegenwärtigen Zeit, seit dem frühen Mittelalter, ein bisschen davor, eine vorherrschende oder zwei vorherrschende Sichten darauf sind, die sehr individualistisch sind. Eben einmal die objektive und dann die subjektive. Ich meine, da muss man jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken, das hört sich ja schon dann kompliziert an. Aber er sagt, es gibt eine dritte Sicht, die eigentlich viel älter ist und die sich interessanterweise in der frühen Kirche wiedergefunden hat. Und was da ganz interessant ist dabei, ist, dass diese Sicht beschrieben wird mit vielen mythologischen und mystischen Begriffen. Und dass die moderne Theologie davon ausgeht, dass Theologie immer hochwertiger wird, je rationaler sie wird. Und deswegen hat man diese Perspektiven mehr und mehr verloren. Versteht ihr das? Also mythologische Sichten sind nicht rational. Das sind Bilder, das sind Sachen wie der Gott, der auf den Wolken einherreitet. Wie willst du mit deinem Kopf verstehen? Das kriegst du überhaupt nicht hin. Oder wenn David sagt, von deinem Schelten wurden die Grundfesten der Welt sichtbar. Versteht kein Mensch mit dem Kopf. Ja? Und in dieser ursprünglichen Sicht redet er davon, dass es eine viel umfassendere Geschichte ist, die diese Versöhnung mit sich bringt. Nämlich, dass Gott, wie auch im Korinther steht, Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Das ist ein viel umfassenderes Ding. Und was mich so begeistert ist, also wenn man diese Stelle im Korintherbrief nimmt und sieht, was er da schreibt, Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass vor allem, was er damit vor allem meint, ist die Menschheit. Er hat vor allem, aber noch mehr. Und Gott hat die Menschheit mit sich selbst versöhnt. Was Jesus getan hat, schließt, wisst ihr, es ist so ein Hammer. Er hat dieses alte Wesen, dieses eklige Wesen, in dem jede Perversion, deswegen ist das so ein Spruch, den er sagt, der nicht so ein Spruch, sondern deswegen ist das so markant, wenn er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In diesem Wesen ist jede Perversion verankert, die die Welt je gesehen hat und je sehen würde und vielleicht sogar noch nicht mal gesehen hat. Weil eine interessante Frage ist, die spreche ich später, glaube ich, bin jetzt schon mitten in der Predigt. Egal, eine interessante Frage ist, welche Sünden kommen alle nicht mehr zustande, weil Jesus den alten Menschen verschlungen hat. Aber die Perversion, die alle möglich gewesen wären, sind alle in diesem Wesen verankert gewesen. Und dieses Wesen hat Jesus genommen und hat es irgendwie komplett an sich gezogen und mit sich getötet. Das begeistert mich immer wieder neu. Und das Ding, was mich ursprünglich von Gott getrennt hat, die Sünde vermischt mit dem alten Wesen des Menschen, das sündhafte Wesen, das hat Jesus angezogen. Also das, was mich von Gott getrennt hat, hat Jesus angezogen, um wieder mit mir zu eins zu werden. Ja, Hammer. Hammer. Wisst ihr, zu dem Thema Sünde, ne? Wie dicht Jesus das an sich herangelassen hat, ist so dicht, dass 2. Korinther 5, 17 sagt, er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das sind Aussagen, die sind so steil, die kann man gar nicht predigen. Aber neulich ist mir dabei, vielleicht habe ich das hier auch schon mal gesagt, aber vielleicht auch nicht, dann lohnt es sich, es wiederzuholen. Ja. In dem Stammbaum, ne, von Jesus taucht auf zum Beispiel Rahab und taucht auch auf natürlich Salomo. Salomo war der Sohn von Bathseba. Bathseba ist die Frau von Uria gewesen, nicht von David. Aber irgendwann war sie von David, weil David hat sie sich nämlich genommen und danach hat er ihren Mann umbringen lassen. Sünde, extreme Sünde. Und ich habe so gedacht, eigentlich ist in diesem Stammbaum vorgeschattet, dass Gott, er hat keine Angst vor Sünde und er hat keine Angst, sie so nah an sich ranzulassen, wie nur irgendwie möglich und nötig, weil er uns so sehr liebt. Das ist ein Hammer. Ist das nicht ein Hammer? Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat dieses alte Wesen genommen. Wisst ihr, und ich glaube nach wie vor, Sünde ist eine Macht, ist wie ein Wesen. Ja? Also ich will das jetzt nicht in der Tiefe erklären, weil da gibt es so unterschiedliche Perspektiven, aber ich glaube, dass Sünde ein Eigenleben hat, dass es so ein Wesen gibt. Ja? Und dann gibt es das Sündigen. Und ich glaube, Sünde will Menschen verführen zu sündigen. Aber dadurch, dass dieses alte Wesen mit Christus hingerichtet worden ist, hat Sünde keine Anker mehr in unser Leben hinein. Das ist der Punkt. Und das hat Jesus bewirkt. Und das finde ich fantastisch. Und er hat uns dann mit ihm sozusagen, mit dem sündigen Wesen hat er uns angezogen und dann ist dieses Wesen hingerichtet worden. Und in ihm sind wir aber geblieben und mit ihm von den Toten auferweckt worden. Deswegen sagt der Römerbrief, wer gestorben ist, ist freigesprochen worden von der Sünde. Wenn wir aber mit ihm gestorben sind und nicht nur einfach so, sondern mit ihm, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir sind mit ihm gestorben. Und jetzt glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Yes! So krass. Hey, das ist so, ich kann mich da immer wieder neu drüber begeistern. Ist das nicht gut? Aber wisst ihr, das ist das Evangelium. Das ist das Wort vom Kreuz, wo Paulus gesagt hat, ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Und das ist das Evangelium. Christus hat uns frei gemacht zu einer komplett neuen Schöpfung. Wir sind ein blankes Blatt. Wir können alles, in alles hinein. Wie krass ist das? Ist das was Gutes? Ich würde denken, ja. Oder? Und das begeistert mich. Ich freue mich darüber. Und ich finde, es lohnt sich, das jeden Tag neu anzugucken, allen Ernstes. Ich kann jeden Tag, seit ich an über diese Sache predige, und das ist jetzt ja noch nicht ganz knapp, zwei Tage her oder so, das ist schon länger. Ja? Ich sitze zu Hause, Römer 6 ist die Stelle schlechthin. Denn so viele aber in Christus Jesus hinein, ich mache das so, getaucht worden sind, die in ihn hineingetaucht worden sind, sind in seinen Tod hineingetaucht worden. Damit wie auch Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so nur auch wir wandeln in Neuheit des Lebens. Denn wenn wir zusammengepflanzt worden sind oder verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Indem wir dies erkennen, dass unsere alte Menschheit mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Der Leib der Sünde, das ist nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass das mein Leib ist. Ich glaube nicht, dass es hier um meinen Körper geht. Ich glaube, es geht um den Leib der Sünde, der sozusagen im Gegensatz zum Leib Christi steht. Der ist abgetan worden. Und dann ist Jesus mit mir auferstanden. Hey, wie super ist das? Ich bin eine neue Schöpfung. Du auch. Und die eine Überlegung noch, die mir so durch den Sinn ging, ist, wie krass, weißt du, ich habe gesagt, Jesus hat alles, das ganze Ding sozusagen ausgetrunken. Da war jede Perversion drin. Und meiner Meinung nach, nachdem, wenn ich die Bibel lese, auch die von den Menschen, die diese Errettung niemals annehmen würden. Wie krass. Wenn wir irgendwann mal alle unserem Schöpfer gegenübertreten, wird kein Mensch sagen können, ich konnte ja nicht. Es ist einfach eine Frage, ob man es annimmt oder nicht. Okay, Jesaja 61. Da steht, sie, und damit sind gemeint Elende, die mit gebrochenem Herzen, Gefangene, Gebundene, Trauernde und die mit verzagtem Geist, sie, die werden die Terebinten, oder Terebinten ist ein tolles Wort, ne? Terebinten, ja. Weiß jeder sofort, was gemeint ist. So, was sind das? Ja, das sind Eichen. Eichen der Gerechtigkeit werden die genannt und sie werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Wir haben, glaube ich, hier auch schon mal darüber gesprochen, über diesen Vers. Also der ist ja auch nicht, also in jeder Gemeinde, das ist 61,4. Jesaja 61,4. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hier, ne? Ist ja auch nicht, wäre ja auch nicht so erstaunlich und ist ja auch gut, über diesen Vers muss man sprechen. Und es geht darüber, dass diese Menschen etwas tun. Aber eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich geht es um Identität. Eigentlich geht es hier darum, dass Menschen ihre Identität erkennen und ergreifen, eine klare Offenbarung darüber haben, wenn sie in Christus sind, weil es geht nämlich darum, dass sie Eichen der Gerechtigkeit sind. Und wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ja? Und wir haben uns so Stück für Stück immer mehr auf diesen Weg begeben, zu erkennen, was das heißt, dass wir in Christus Jesus sind. Wir haben uns auf diesen Weg begeben, zu erkennen, wie unsere Identität in ihm ist. Und bei dieser ganzen Geschichte geht es mir jedenfalls so, vielleicht geht es dir auch so, stellen wir immer mehr fest, dass dieses ganze Ding, in dem wir leben, ein Gnadenwerk Gottes ist, ein Ding der unverdienten Gnade, etwas, wo man nicht mit seiner eigenen Leistung noch irgendwas hinzutun kann. Stimmt das? Ja? Also, das steht auch in der Bibel übrigens, zum Glück. Das steht Epheser 2, 8 und 9, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das ist nochmal so ein Punkt, den möchte ich irgendwie auch gerne sehr betonen. Dann werde ich gleich noch einen weiteren Vers dazu sagen. Das ganze Ding ist aus Gnade. Ja? Es ist ein Geschenk Gottes, das aus Glauben geschieht. Und dann sagt der Epheser aber noch, eben noch mal kurz hinten dran, aber nicht aus euch, sondern Gottes Geschenk ist es, damit niemand sich rühmt. Ich glaube, dass damit gesagt ist, dass selbst der Glaube nicht unser Werk ist. Wir wissen es auch, dass die Bibel sagt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt diese nächsten zwei, drei Sätze sage, das sind Sachen, da muss man erstmal drüber nachdenken, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber es lohnt sich. Und ja, vielleicht sage ich da noch ein bisschen Hilfreiches dazu, vielleicht hoffe ich, wenn ihr mir helft und der Herr da ist. Das ist Galater 2, 20 bis 21, da heißt es, zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Haben wir heute irgendwo schon mal gehört? Nicht ich lebe, aber doch nicht mehr ich. Haben wir heute gehört, oder? Ja. Haben wir sogar gesungen, danke Eva. Sondern in mir lebt Christus. Was, also das ist übrigens konkordantes Neues Testament. Also nochmal, zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt, ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, jetzt hört zu, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lehne die Gnade Gottes nicht ab, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz käme, wäre ja Christus ohne Grund gestorben. Wisst ihr, eigentlich ist das sowas von logisch, wenn jetzt nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, wie soll ich dann in meinem Glauben leben? Ne? Und die Bibelübersetzung gibt das her. Ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar in dem des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die ganze Sache ist ein Gnadenwerk. Und ich glaube, dass es hilft, wie ich das auch schon in verschiedenen anderen Predigten gesagt habe, dass wir auf Christus schauen. Und dass wir auf den schauen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und dass wir uns solche Verse angucken und sagen, Herr, okay, es geht nicht um meinen Glauben, sondern es geht um Christus in mir. Es geht um den Glauben, der aus Christus kommt und der in mir ist. Nicht mehr lebe ich. Und nochmal zurück zu den Ursprüngen. Diese Sache ist nicht für Martin oder für Birgit oder nur für Manu, sondern Jesus hat für die ganze Menschheit, es ist ein Riesenszenario, für jeden von uns hat er dieses alte Wesen gekillt. Für jeden. Für jeden. Und wir brauchen nichts weiter zu tun, als sagen, danke! Ich nehm's! Und dann fangen wir an zu verstehen, was wir da eigentlich gerade gemacht haben. Unter anderem, oh, jetzt lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Oh! Und ich habe gedacht, ich könnte mit viel Glauben noch eine gute Leistung bringen. Muss Glauben haben. Ja, musste. Den von Christus. Ich denke, dass der, also ich, das ist einfach nur ein Vorschlag. Weißt du, du kannst die Dinge auch anders sehen, aber ich für meinen Teil möchte da tiefer hineindringen. Und wie dringe ich da tiefer hinein? Indem ich mir das vor Augen führe und sage, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Jesus, wenn es dein Glaube in mir ist, dann muss ich lernen, meine Hände loszulassen von dem, was ich denke, was richtig ist. Ich muss lernen, loszulassen. Ich muss lernen, loszulassen von meiner eigenen Anstrengung. Ich muss das ablegen können. Und ich fange an zu erfahren, dass Christus wirkt. Wir waren in Bulgarien. Ich habe da für mich zwei Sachen, die fand ich für mich persönlich sehr Erfahrungen, die ich sehr, sehr genossen habe. Die waren so, wir waren in Bitola, weißt du, in der Stadt, wo die Albaner so nah sind. Ich war total entspannt und hat uns so eine jüngere war, glaube ich, auch eine Witwe, die haben uns ihr Haus gezeigt, in dem sie aber nicht mehr wohnen konnte, weil das war völlig heruntergekommen. Und da haben wir so drin gestanden, da drin gebetet und haben deklariert und prophezeit und so. Und ich stehe so neben den anderen da drin und da steht draußen durch das Fenster, also so ein Loch in der Wand, steht so ein junger Mann mit einem weißen Jogginganzug an, also ein relativ und der sauber, gut gekleidet, adrett und so. Und irgendwie habe ich habe gar nicht nachgedacht, ich bin einfach hingegangen, habe gesagt, na, wer bist du denn und so. Und hat er irgendwas gesagt und hat jemand übersetzt und dann habe ich gesagt, hast du eigentlich Jesus im Herzen? Und dann sagt er zu mir, nee, ich bin Moslem, ich arbeite hier in der Moschee. Und dann habe ich gesagt, möchtest du denn gerne Jesus annehmen? Sagt er, ja. Und ich hab mit ihm Übergabegebet gesprochen und ab da war ich irgendwie so auf, also da wollte ich unbedingt predigen, jetzt waren nur Kinder, da habe ich halt den Kindern gepredigt. Also das ist von alleine passiert so. Aber es war so einfach. Übrigens, da ist auch eine Geschichte, die noch interessant wäre. Da war ein Team da, die haben gesagt, naja, hier würden sich viel mehr Leute bekehren, wenn wir nur einen Friedhof hätten. Weil die Moslems sagen, wenn ihr Christen werdet, dürft ihr nicht mehr auf unserem Friedhof begraben werden, jetzt habt ihr ein Problem, was macht er jetzt? Und da habe ich gedacht, was wäre das lustig, in einen Friedhof investieren und eine Seelenernte kriegen. Naja, und die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, waren wir in Bresnica. Und da war die Situation ja auch ein bisschen schwierig, da war gerade ein Kind gestorben und so. Und aber unser Team war super, die haben Freude freigesetzt und Liebe und so, und haben mit den Kindern gespielt. Und da waren wir an so einem Platz da saßen ein paar junge Männer, ich bin ja auch noch ein junger Mann, ein paar junge Männer und unser Team war dran und die haben mit den Kindern getanzt und Vater Abraham und ich habe dann auch mal zwischendurch mitgetanzt und so, aber irgendwie habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Jetzt müsste ich doch eigentlich auch völlig mitmachen und so, ich bin ja der Leiter, ich muss ja voll mit drin sein und habe ich gedacht, nee, muss ich eigentlich nicht und habe dann gedacht, ich setze mich jetzt zu den Männern, habe mich zu den Männern gesetzt, da war kein Übersetzer dabei und die Männer haben dann mit mir geredet und ich habe immer gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Und die haben das dann auch gemerkt, dass ich kein Wort verstanden habe und haben dann auch nicht mehr so viel intensiv mit mir geredet. Jedenfalls der eine, der immer vor allem auf mich eingeredet hatte, der sagte auf einmal, komm mal mit. Und ich dachte, bringt er mich jetzt um oder was? Nee, habe ich nicht gedacht. Aber ich war nicht sicher. Ich war nicht so sicher, was das bedeutet, wenn er mich so von der Gruppe wegzieht. Ja, könnt ihr vielleicht verstehen. Jedenfalls hat er mich so einfach nur um ein Auto um die Ecke rumgeführt und dann hat er rausgezogen, hat mir einen Führerschein gezeigt, der in England ausgestellt war auf seinen Namen mit seinem Passfoto. Und er wollte offensichtlich von mir wissen, ob der jetzt gültig ist in Bulgarien. Ja. Und ich dachte so, ich habe keine Ahnung, also habe ich mal gegoogelt und so und dann wollte ich ihm das erklären, konnte ich natürlich nicht, ja, weil der hat ja nicht meine Sprache und ich auch nicht seine gesprochen. Und jedenfalls kam dann jemand zum Übersetzen mit dazu und der hat das übersetzt. Und ich habe dann das gesagt, was ich gesehen habe, nämlich, dass wenn er den Führerschein schon gehabt hat und hier abgenommen gekriegt hat und dann einen Englischen geholt hat, dann gilt der nicht. Aber ansonsten würde ich denken, dass der gilt so, aber ich weiß es nicht. So, das habe ich ihm gesagt, sagte, oh super, danke und wollte gehen. Habe ich gesagt, nee, Moment mal. Und dann sagt er, okay, sag ich, hast du eigentlich Jesus im Herzen? Ich sagte, nee. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, habe ihm kurz gesagt, was das bedeutet, dass Christus für uns gestorben ist. Und habe gesagt, möchtest du das? Ich sagte, ja. Und hat sich auf der Stelle bekehrt. Und das Coole war, dass das für die Leute dort irgendwie auch recht wichtig war, weil irgendwie war der jemand, der eigentlich immer eher gegen war, gegen die ganze Geschichte, gegen die Gemeinde. Also er hat jetzt nicht so massiv, aber war eigentlich eher gegen. Und am Tag vorher war seine Frau zum ersten Mal zum Gottesdienst gekommen und da hat er sich dann einen Tag später noch bekehrt. Das ist eigentlich richtig stark. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe mich dahingesetzt wo ich einfach gedacht habe, das ist jetzt gut, da setze ich mich hin. Und weil ich da gesessen habe, hat er mich angesprochen. Und weil er mich angesprochen hat, konnte ich den zu Jesus führen. Und also nicht ich, sondern der Herr hat das ja irgendwie gemacht. Aber was ich meine ist, dass wenn wir in Christus sind und dann können wir uns darauf einstellen, dass wir Gedanken haben, dass wir Impulse haben. Wir können echt entspannt sein in ihm. Er hat wirklich gute Dinge für uns vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und wir denken manchmal, wir hätten selber eine gute Idee, aber dabei kommen Ideen vom Herrn. Aber es gibt einen Unterschied. Und ich glaube, der Unterschied hat was damit zu tun, wie anstrengend eine Sache für mich wird oder wie sehr ich eigentlich jetzt denke, ich muss jetzt was leisten. Also das versuche ich noch mal ein bisschen weiter zu erklären. Also, wenn Christus in mir lebt und sein Glaube, wenn ich in seinem Glaube lebe, dann ist das, was wir auch in Philipper hören, dass wir komplett unsere Zuversicht weg aufs Fleisch, vom Fleisch setzen und auf Christus setzen. Wenn man das sich überlegt, das, was wir bis jetzt gehört haben, in Christus zu sein, und jetzt ist es sogar sein Glaube in mir, und ich, wie komme ich eigentlich dahin? Also am Rande gesagt, es ist vielleicht geschickt, wenn man darüber meditiert, ja, wenn man das Wort Gottes nimmt und das in sich aufnimmt und das ausspricht und darüber meditiert und sagt, Vater, ich danke dir dafür. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Deswegen lebe ich jetzt auch nicht mehr, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben von ihm. Sein Glaube ist in mir wirksam. Ich danke dir dafür. Wenn du das aussprichst, dann sprichst du Wort Gottes aus und es fängt an, in deinem Verstand Veränderung zu bewirken. Das ist das, was ich schon so oft gesagt habe. Wir machen dem Heiligen Geist Raum dafür, dass er Offenbarung bringen kann, die unser Denken verändert. Okay? Das ist kein Werk in dem Sinne. Es ist einfach, wir schaffen dem Heiligen Geist Raum. Und by the way, wenn wir das tun, dann erfüllt uns das mit Freude, sodass wir auch noch einen Segen dabei haben. Ja? Also wer keine Freude will, der muss das nicht machen, aber man kann. So, aber wenn man jetzt an dieser Stelle stehen bleibt, ja, und sagt, alles ist Christus in mir, dann kommt man ja ganz schnell zu dem Punkt, dass man eigentlich nur noch passiv ist und denkt, naja, dann lassen wir Christus auch alles machen. Und das ist nicht das Ziel Gottes mit uns. Das eine haben wir gerade gehört, Jesaja 61, ne? Die Gerechtigkeit, die Eichen der Gerechtigkeit bauen die verödeten Städte wieder auf. Also wir haben Beauftragung. Und deswegen stellt sich eben nicht die Frage, passiv in der Ecke zu sitzen, sondern die Frage ist, wenn Christus in mir lebt, welches Leben will er dann in mir und durch mich eigentlich leben? Das ist eine wichtige Frage. Und Epheser sagt dazu, das ist Epheser 2, Vers 10, also übrigens ein Vers nach dem, was ich gerade vorgelesen habe, aus Gnade seid ihr errettet worden durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe, es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Jetzt habe ich habe folgende Erfahrung und wollte mal fragen, ob ihr die kennt. Wir leben ja in einer christlichen Welt und es gibt Menschen, die sind super inspiriert und motiviert. Und also ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht bin ich an manchen Stellen selber so einer. Ja? Und wir haben so gute Ideen von guten Werken. Und dann fangen wir an, Leute zu motivieren. Wir müssen jetzt dieses Werk tun. Und wir wissen, wir sind alle davon überzeugt, das ist ein gutes Werk. Aber während wir das tun, fühlt sich das immer so anstrengend an. Kennt das jemand? So anstrengend. Und wenn wir ganz ehrlich sind und über dieses gute Werk nachdenken, was wir gerade tun, wenn wir ganz ehrlich sind, kommen wir manchmal zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich glauben, dass wir eine gute Idee hatten und gerade dabei sind, Gott zu versuchen zu überzeugen, dass das ein gutes Werk ist, was wir tun. Hallo? Und das kann das beste, biblischste Werk überhaupt sein, oder? Also sagen wir mal, viele Menschen sollen gerettet werden. Kann ein super biblisches Werk sein. So, aber kennst du das Gefühl, dass ich jetzt auch mal mit Gott darüber reden muss, dass er es auch da auch machen muss? Ich habe jetzt ein gutes Werk gefunden, das ist ein gutes Werk, da 100 Menschen sollen gerettet werden. Jetzt komm, jetzt lass uns das auch machen, Gott, komm. Kennst du das?
Ja.
Ja? Ich glaube, das kennen wir sehr häufig, ehrlich gesagt. Ich glaube, das passiert häufiger als alles andere. Und ich glaube, dass das nicht das ist, wie er das meint. Sondern ich glaube, dass wir dann Folgendes machen. Wir sind errettet aus Gnade. Wir sind diese neue Schöpfung. Aber wir versuchen, die Dinge auf die alte Art und Weise zu lösen. Und ich glaube, eigentlich muss es anders laufen. Aber was ich wichtig finde, ist, nicht in Passivität, sondern wir sind faktisch zu guten Werken geschaffen. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit wir hier sind. Hilft immer auch mal ins Konzept reinzugucken. Genau. Gott hat uns nicht in Christus hineingesetzt, damit wir am Ende des Tages die Werke ohne ihn und aus eigener Anstrengung tun. Und wenn das so ist, dann würde es uns helfen, zu verstehen, was Gottes Plan ist. Und da gibt es ganz viel in der Bibel. Die Bibel ist voll mit dem Plan Gottes. Also wisst ihr, so Stellen wie die Erde soll erfüllt werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und so. Aber ich möchte irgendwie mal nur drei Abschnitte nennen. Also 2. Korinther 5, 18 bis 19. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und in ihre Übertretung nicht zurechnete und das Wort von der Versöhnung in uns gelegt hat. Das heißt, Gottes Plan, ne, er hat die Welt mit sich versöhnt, habe ich ja gerade schon mal genannt. Gottes Plan ist ein umfassender Plan. Gottes Plan hat ein umfassendes Ziel von Transformation. Transformation ist Gottes Idee. Die Schöpfung ist gefallen und Gott möchte diese gesamte Schöpfung wieder zurückführen oder wie man das nennen möchte, in die ursprüngliche Bestimmung und die ursprüngliche Beabsichtigung. Und das ist eine vollständige, umfängliche Transformation. Das ist sein Plan. Und Jesus sagt dazu in der Offenbarung, siehe, ich mache alle Dinge neu. Okay? Ja? In diesem Plan, den Gott hat, gibt es ein paar Stationen, die uns helfen, Dinge besser zu verstehen. Die erste Station ist, Gott möchte wirklich eine vollständige Wiederherstellung, vollständige Veränderung, die Wiederherstellung aller Dinge wird es genannt. Ich sage, Transformation ist gerade ein bekannter Begriff, den benutzt man gerne, benutze ich auch gerne. Also Gott will eine vollständige Transformation. Und die hat angefangen, indem Christus Jesus gekommen ist und diese ganze alte Schöpfung genommen hat und dem Tod zugeführt hat und eine neue Schöpfung hervorgebracht hat. Im Grunde hat er das nicht nur angefangen, sondern im Grunde hat er das sogar an dem Tag zu Ende gebracht, weil die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Das Einzige, was jetzt noch passieren muss, ist, dass die Schöpfung dem hinzugeführt wird, was er alles bereits vollbracht hat. Okay? Also es gibt Gottes Plan ist eine vollständige Wiederherstellung und es ist ein Fakt. Der Anfang ist Christus und den hat er gemacht und er hat eigentlich alles verbracht an dem Tag, als er es getan hat. Und wenn du die Bibel dahingehend studierst, wenn du guckst, was Gottes Wort über Jesus sagt, weißt du, durch den alle Dinge sind für ihn und zu ihm hin. Das ist Jesus, durch ihn. Also durch ihn ist alles freigesetzt worden. Er ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist derjenige, der den ersten Punkt zur Transformation gesetzt hat. Okay, und er ist auch das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Am Ende wird er kommen und dann wird das passieren, was er gesagt hat, siehe, ich mache alle Dinge neu. Und dann wird diese Transformation zum Abschluss kommen. Petrus sagt darüber, dass wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja? Das ist das, was am Ende passieren wird, dass es vollständig erledigt ist. Dann haben wir das. Dann haben wir Himmel und eine Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt und nichts anderes mehr. Und dazwischen, zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, was am Ende kommen wird, steht Matthäus 28. Siehe, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, deswegen geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen, indem er sie lehrt, ne, zu halten alles, was ich euch geboten habe und tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit dieser Taufe habe ich vor kurzem was Interessantes darüber gehört, hat jemand gesagt, jemanden in den Namen von etwas taufen bedeutet, dass jemand eingetaucht wird in die Identität. Es geht darum, dass Menschen eingetaucht werden in die Identität des Vaters, Menschen eingetaucht werden oder Nationen eingetaucht werden in die Identität des Vaters, in die Identität des Sohnes, des Heiligen Geistes. Da müssen Erfahrungen gemacht werden. Es geht nicht nur um Wasser. Wasser ist auch wichtig, aber es geht um weit mehr als das, okay? Und jetzt sehen wir das, ist ein Anfang, Jesus hat den Anfang gemacht und am Ende wird es auf jeden Fall durchgeführt. Und dazwischen ist, machen alle Nationen zu Jüngern. Das bedeutet, beteiligt euch am Werk der Transformation, okay? Sind wir einig? Der wichtigste Punkt bei dem Ding ist, Transformation, ja, das ist eins von diesen super Werken, von denen wir denken, oh Gott, jetzt müssen wir dich überzeugen, komm, transformier unsere Stadt, mach doch endlich unsere Stadt, oh, und alles wird so anstrengend, wird man müde und alles Mögliche. Weil wir tatsächlich glauben, es wäre unsere Idee. Ist es aber gar nicht. Ist Gottes Idee. Gott hat das von vornherein geplant gehabt. Und weißt du was? Hier ist ein wichtiger Punkt. Weil wenn wir anfangen zu verstehen, hier ist Gottes Idee, dann können wir das tun, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind. Nämlich, jetzt kommt's, toll, haben wir schon alles gehört. Aber wir können es jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen. Nämlich vom Himmel her leben. Weil im Himmel steht das fest. Im Himmel steht's fest. Es gibt einen Anfangspunkt, den hat Jesus schon lange gesetzt. Der ist radikal da. Und es gibt einen Endpunkt, von dem keiner genau weiß, wann das passieren wird. Aber auch der steht fest. Und dazwischen sagt er, hey, steckt doch mit ein. Ihr habt die großartige Chance. Ihr könnt euch so fühlen, als hättet ihr es gemacht. Und wenn wir das anfangen zu sehen, dann bin ich nicht mehr auf der Seite, der versucht, Gott zu überzeugen, oh, bitte, bitte, transformier doch ein bisschen hier, ein bisschen da. Nee, dann bin ich auf der Seite im Himmel und sage, und ich hab die Befähigung anzufangen, prophetische Worte zu deklarieren, die getränkt sind mit dem Willen Gottes. Ich darf sagen, Veränderung in der Gesellschaft. Wisst ihr, und mal gucken. Ja, ein paar Minuten haben wir. Zwei. Die guten Werke, die Gott uns gegeben hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, das sind alles Werke. Also Transformation bedeutet, das ist ein Riesenbegriff. Und Transformation findet statt auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen und mit allen möglichen unterschiedlichen Mitteln. Transformation, dazu würde ich zählen, so Sachen, ich mache nur ein paar Beispiele, wie Heilung, Zeichen und Wunder, den Nächsten lieben, ja, das ist ein gutes Werk, das zur Transformation beiträgt, Leben in Vergebung. Habt ihr dieses Video gesehen? So ein Hammer, ist so cool, das ist echt good news. So eine Frau, also die Geschichte ist dramatisch. Und hat ganz viel Schmerz mit drin. Es ist eine Frau in Ägypten, deren Vater wird von irgendeinem radikal-islamischen Terroristen mit in die Luft gejagt, stirbt. Gibt es ein Fernsehinterview bei einer ägyptischen Sendung, wo ein ganz bekannter islamischer Moderator sitzt. Die gehen dahin und der guckt sich den Bericht an, der wie bei der Tagesschau, weißt du, wird so ein Bericht von außen eingespielt, er guckt sich das an. Und bei dem Bericht wird die Frau gefragt, was möchten Sie zu dem Täter sagen? Dann sagt sie in die Kamera, ich möchte zu dem Täter sagen, wir vergeben dir. Du bist nicht ganz klar bei Sinnen gewesen, fang an nachzudenken, überleg, ob wir dir was Böses getan haben. Ich vergebe dir, wir vergeben dir alle. Wir wissen, dass da, wo mein Mann jetzt ist, dass dem richtig gut geht. Ich bin stolz auf meinen Mann und irgendwann werde ich ihn da wiedersehen, aber wir vergeben dir. Der Moderator, der da im Studio sitzt, der sitzt da so, wird langsam ruhig, die sagen nichts mehr. Und dann sagt der, die Christen in Ägypten sind aus Stahl. Wie viel Vergebung haben Sie? Wenn Ihre Feinde nur wüssten, wie viel Vergebung Sie haben. Diese Christen lieben ihr Land. Sie haben Ausdauer. Weißt du, der gibt plötzlich, sagt er, bekehrt euch, sagt er im Grunde. Überall ist das ägyptische Fernsehen. So krass. Vergebung, Vergebung. Transformatorische Kraft. Yay! Super. Also, verstehst du? Es sind Werke, gute Werke, zu denen wir berufen sind, dass wir darin wandeln sollen, die alle in diesen Bereich der Transformation mit reinspielen. Und da gibt es so unterschiedliche Dinge, Wiederherstellung von Familien, Wiederherstellung von Ehen, Wiederherstellung von Beziehungen. Das ist alles Transformation. Und wahrscheinlich sind da viel mehr Bestandteile drin als in vielen anderen Dingen, wenn es um Beziehungen geht. Und was dabei eben wichtig ist, ist, dass es nicht unsere Werke sind. Und es sind nicht unsere Ideen, es sind Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also nicht unsere geniale Idee, sondern seine. Manchmal fühlt sich das so an, als wäre das unsere. Und ich glaube auch, dass es sowas gibt wie eine Beteiligung, ja, dass wir mit Gott gemeinsam Sachen entwickeln. Aber das Wichtige ist, dass wir verstehen, es gibt Dinge, die sind im Himmel beschlossen. Und wenn wir dann in Christus, in Gnade und von Gott, also das Interessante ist ja auch, Epheserbrief sagt, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sind in Christus Jesus für gute Werke beschaffen, in Christus, wir sind in Christus und sollen in diesen Werken wandeln. Wir müssen verstehen, was im Himmel beschlossen ist. Und dann hören wir auf zu sagen, Gott, wir müssen nicht überreden, sondern wir fangen an festzustellen, im Himmel ist das beschlossen. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ein Beispiel ist für mich, die Frage danach, was ist mit deinem unerretteten Kind oder mit jemandem, der in deiner Familie nebenher läuft? Musst du Gott überreden, dass er da endlich was macht? Oder wissen wir, dass im Himmel ein Beschluss gefasst ist, nämlich der heißt, glaube nur und du und dein ganzes Haus, ihr werdet errettet werden. Okay, aber wenn ich in Christus bin und weiß, dass alle Verheißungen in Christus Ja und Amen sind, weiß ich, hier steht ein Beschluss, Gott beschlossen, danke. Und dann bete ich nicht mehr von der Erde zum Himmel, ach bitte, sondern ich bete vom Himmel zur Erde her und sage, hey, Vater, ich danke dir so sehr dafür, der Beschluss ist gefasst und ich proklamiere über dir, Kind, ich proklamiere über dir, Ehepartner, du kommst ins Reich Gottes rein, ob du willst oder nicht, das geht gar nicht anders. Dein Geist tritt jetzt nach vorne, er wendet sich über zur Herrschaft über Seele und Geist, er nimmt Jesus an, du wirst in Jesus wandeln, nicht nur, dass ich erkläre, dass deine Berufung zustande kommt, in der Fülle. Und weißt du was? Das ist nicht schwer. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass eine Zeitphase da drin steckt, in der man auch Frustration erleben kann, einfach weil es dauert. Aber lass dich davon nicht vereinbaren. Wenn Gott einen Beschluss gefasst hat, er zieht's durch. Yay. Das ist echt gut. Das Gleiche gilt für größere Rahmen. Das gilt für Transformation. Ich habe, als wir jetzt in... Als wir jetzt im Dings waren in Bulgarien, da sind für mich nochmal ein paar Sachen irgendwie so richtig gut zusammengekommen. Also wir haben ja in Europa eine Situation, die ist wirklich spannend. Ne? Ja, ist ja wirklich wild, was gerade so abläuft. Und dann hat einer von unseren Leuten da so einen prophetischen Eindruck gehabt zu Europa, haben wir ein paar Sachen geredet. Ich versuche das mal alles ein bisschen zusammenzubringen, was bei mir da... jedenfalls, ja, waren wir dann ja auch in Kavala, in Neapolis, wo Paulus das erste Mal Füße auf europäischen Boden gesetzt hat sozusagen. Eine Ehre, ich war da. Ja, ich habe was abgekriegt. Jedenfalls... dann, also ich kriege das nicht alles in der Gänze zusammen. Dann war es so, dass wir auch darüber nachgedacht haben, dass in Europa ja die Sachen hin und her gehen und so und dann gibt es Brexit und jedenfalls habe ich mich dann in den Gebetszeiten daran erinnert, wie der Paul Manwaring in Nürnberg so eine starke Predigt über unser Land und auch über Europa gehalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Und eine seiner Aussagen war, Europa ist die Wiege des Christentums. Ja? Und wenn man, also ich mit dem wenigen beschränkten Wissen, was ich habe, würde ich sagen, das stimmt schon. es ist so viel von Europa ausgegangen. In Europa haben sich die ganzen europäischen Thessaloniki und Philippi und verschiedene andere Sachen, die sich daraus entwickelt haben. Und dieser Kontinent ist mit dem Evangelium richtig berührt worden und war richtig stark. Und daraus hat sich entwickelt eine Reformation. Und daraus hat sich entwickelt eine der stärksten Missionsbewegungen, die von hier ausgegangen sind. Und daraus hat sich auch entwickelt eine Heilungsbewegung, die dann später in den USA weitergegangen ist und hier verebbt ist. Aber von hier aus hat das Evangelium so viele Wege genommen, wie ich glaube, von keinem anderen Kontinent. Und die Bibel sagt, die Bibel sagt, Gott lässt sich seine Berufung nicht gereuen. Und dann fiel mir ein, dass meine Frau ja auch noch so eine Prophetie hatte. Aber ich denke, dann ist es ja eine Familie, dann ist ja gut. Dass Gott sich sein Europa nicht wegnehmen lässt. Und ich komme innerlich zum Ergebnis für mich und hoffe, dass ich dieses Ergebnis mit anderen irgendwie teilen kann, so dass das in deinem Herzen sich wiederfindet, dass Gott Europa sieht mit einer Berufung, wieder neu eine Welle von Evangelisation, Mission, Reformation, Theologie, von allem drum und dran, das ganze Paket, was er hier reingelegt hat, wieder nach außen zu pumpen. Und dass er dieses Europa nicht aufgegeben hat, sondern im Gegenteil, es ist seine geheime Operationsbasis, die irgendwann ans Licht kommen wird. Und deswegen wird uns nichts überwinden können und nichts überwältigen können. Das ist meine Überzeugung. Und ich glaube, wenn wir das als eine Offenbarung vom Himmel in unserem Herzen empfangen können, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht mit einer Predigt machen, dann musst du mit deinem Herrn im Himmel drüber reden. Aber ich glaube, dass das erstens wichtig ist, damit wir in der Zeit, in der wir uns bewegen, endlich eine Quelle haben, wo wir gute Nachrichten hören können. Weil wenn man die falsche Quelle öffnen, ich sag mal Facebook, alle möglichen sozialen Netzwerke, Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, nimm was du willst, RTL-Nachrichten, wenn wir die öffnen, dann kriegen wir andere Nachrichten, die sind alle nicht so super. Wir brauchen eine Quelle, wo wir wissen, weil der Witz ist ja, diese ganzen Nachrichten, die ich gerade aufgezählt habe, da wissen wir letztlich am Ende auch nichts. Wir wissen nicht, wie ernst zu nehmen die sind, wir wissen nicht, wo sie hinführen, wir wissen überhaupt nichts. Aber wenn wir von Gott hören, dass er Europa nicht aufgegeben hat, dass es seine OP, seine Operationsbasis ist, von der aus er agieren wird, und dass hier ein Durchbruch passiert, dann können wir vom Himmel her agieren. Wie ich das vorher gesagt habe, und wie funktioniert das? Vom Himmel her agiere ich und fange an zu sprechen und sage, danke Vater, ich deklariere über Europa, Europa ist deine Operationsbasis. In Europa werden die Werte des Reiches Gottes wieder neu manifestiert. Alle Kräfte, die von außen auf diese Nation einströmen, werden keinen Erfolg damit haben, das Reich Gottes hier zu überwinden. Die Werte des Königreichs, Toleranz, Freiheit, Friede, Gleichheit vor Gott, all diese Werte werden nicht überrannt werden, sondern sie werden sich hier einzementieren und sie werden von hier aus wieder neu rausgetragen werden in die Welt. Wisst ihr, was ich glaube, was passieren wird? Und ich habe ein interessantes Ding, das hat mir echt Hoffnung gegeben. Also, wobei die Hoffnung kommt aus dem Himmel. Aber was passieren wird, wenn wir als Gemeinden anfangen, diese Offenbarung des Himmels zu tragen, ja, wenn wir das tun, wenn wir eine innere Überzeugung entwickeln können, weil wir wissen, dass wir von Gott gehört haben und wissen, was seine Pläne sind. Was dann passiert ist, dann fangen wir an, die Sachen prophetisch zu sprechen. Und ohne zu wissen, warum, werden Menschen um uns herum in diesen Chor mit einstimmen und sie werden die Werte des Königreichs anfangen zu tragen, obwohl sie nicht wissen, dass es eigentlich dadurch geschieht, dass wir von hier aus in die Arbeit des Reiches Gottes, in die guten Werke eingetreten sind. Ich versuche das zu erklären. Wer kennt den Klaas irgendwas? Den Klaas von Joko und Klaas oder wie die heißen da? Ha? Ja, genau, den. Wer kennt denn den? Kennt ihr diese Show? Joko, wie heißen die? Joko und Ono? Nee, Klaas und so. Ja, ja. So eine schwachsinnige Show. Entschuldigung. Nein, darf man nicht sagen. Also der Humor ist überhaupt nicht mein Humor. Die machen da Sachen, die finde ich sowas von Panne, ey. Jedenfalls sitzt der Typ, also der Mann, der sitzt in einer Talkshow, ja? Und er sagt in dieser Talkshow, sagt er Folgendes. Er sagt, wenn es eine Zeit gibt, für Europa einzustehen, dann ist das jetzt. Wir gehören zu einer Generation. Wir haben nicht erlebt, wie diese Sachen zustande gekommen sind, in denen wir leben. Wir haben nicht erlebt, wie man mit dem Fahrrad zum ersten Mal über eine offene Grenze fahren konnte. Haben wir alles nicht erlebt. Wir haben das alles für garantiert genommen. Und wir leben in einem Kontinent, in Nationen, die aufgebaut sind auf den christlichen Grundwerken, ob du getauft bist oder nicht, hat er gesagt. Ich bin nicht getauft. Aber diese Werte von Toleranz, Freiheit und so weiter, sind uns einfach so mitgegeben worden und wir haben gedacht, sie sind selbstverständlich. Und jetzt sehen wir, dass sie nicht so ganz so selbstverständlich sind. Es gibt keine bessere Zeit als die, jetzt aufzustehen und für unser Europa einzutreten. Und ich habe gedacht, wow, was ein Hammer. Und ich glaube, dass wenn wir diese Offenbarung in uns tragen, wir müssen nicht Posaunen gehen, müssen wir nicht. Wir müssen nur anfangen zu deklarieren in den unsichtbaren Bereich. Das wird durchdiffundieren. Das wird in alle Bereiche der Gesellschaft hineingehen. Und das ist jetzt die Zeit. Jetzt ist sie. Wisst ihr, ich denke zum Beispiel, ein gutes Werk, ja, ist tatsächlich, wenn wir es hinkriegen würden, eine Müllhalde zu einem Paradies zu machen. Und weißt du warum? Weil wir dort demonstrieren können, wie Werte, wie Gleichheit vor Gott zum Beispiel, wie die funktionieren und Wertschätzung für Menschen freigesetzt wird und wie ein Ausgleich geschaffen wird. Das, was wir dann tun würden, ist, wir würden von dem Ort, wo wir herkommen, wo diese Werte stark sind, wo sie eine Berechtigung haben, wo sie existieren, würden wir in Bereiche hinein investieren, wo Instabilität herrscht und bringen diese Werte, sorgen dafür, dass Stabilität entsteht und sie können das diesen Werken verdanken und das ist Marsch. Das sind gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit Transformation stattfinden kann. Das ist das, was er will. Er will das. Also nicht exakt das vielleicht. Vielleicht will das ich vor allem, aber könnt ihr das sehen? Das sind gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat und das Wichtige ist, dass wir diese Werke erkennen als von Gott beschlossene Sache. Wenn wir das nicht sehen, dann kommen wir immer wieder in dieses alte Fahrwasser. Oh Gott, komm, lass uns das doch noch ein bisschen, ist doch ein gutes Werk, guck doch mal hin, ist doch wirklich ein gutes Werk, oder? Das macht müde und das haben wir über 20 Jahre erlebt, manche auch über 40, oder? Und da gab es immer mal wieder einen Lichtblick und immer mal wieder so einen Durchbruch. Aber das im Kopf richtig zu kriegen und zu sagen, hey, es geht darum, vom Himmel her zu kommen. Und das ist unser Auftrag. Wir sind versetzt in Christus Jesus an himmlische Orte. Unser Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Da sind wir. Da sind wir zu Hause und da sollten wir auch hören, was er sagt. Okay? Ja. Würde jetzt gerne noch weitermachen. Wir wollen ja noch Mittag essen. Ne? Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, dass es vielleicht wirklich, also ich denke an dieser Stelle wäre es angebracht, es ist vielleicht wirklich eine Überlegung zu sagen, hey, im nächsten Jahr möchte ich gerne investieren, in eine Schule zu gehen, die ist einmal im Monat und da lerne ich mehr über meine Identität. Und da wird eine Missionsreise stattfinden, wo ich diese Dinge total praktisch lerne. Weil ich glaube, dass diese Sachen genau alle miteinander laufen. Genau das passiert da. Und man kann das so praktisch lernen. Man kann da so gut reingehen. Das ist echt eine gute Sache. Und für alle anderen, die jetzt denken, dass es nicht dran ist für sie, aber du möchtest trotzdem sozusagen hineintreten in die guten Werke. Und wen das alles betrifft, du möchtest gute Werke in Christus erleben, die Gott für dich bereitet hat, dann lass uns aufstehen. Ich möchte für euch beten, okay? Jesus, Halleluja. Danke, dass wir in dir sind, Herr. Und danke, dass mehr da ist, als wir uns vorstellen können, Herr. Danke, dass wir in Christus Jesus geschaffen sind. Wir sind dein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Vater. Und selbst wenn die guten Werke, die du vorbereitet hast, in ihrer Materialisierung hier auf diesem Planeten manchmal wirklich Schwierigkeiten und sogar Leid mit sich bringen, Herr. So sind wir doch stark in dir, wenn wir verstehen, was im Himmel beschlossene Sache ist. Und das ist genau der Punkt, der uns in Ausdauer hineinführt. Vater, ich bete, dass unser Denken an dieser Stelle gerade gerückt wird, zu der göttlichen Normalität hin, für jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass daraus eine Energie sich entfaltet, die uns befähigt, wirklich durch die Dinge durchzukommen, weil es eine göttliche Energie ist, die aus deinen Quellen kommt, aus deinen Ressourcen her. Ich danke dir, dass wir so fähig werden, die Dinge zu tun, die du uns gibst, und Ziele zu erreichen, weil wir einfach wissen, es sind göttlich bestimmte Ziele. Es sind göttliche Beschlüsse im Himmel. Und danke, Vater, dass du diesen Schatz für uns öffnest. Und in jedem Bereich, im Bereich von Geschäften, von wirtschaftlichen Unternehmungen, Vater, im Bereich des Sozialwesens, im Bereich des Erziehungswesens, überall gibt es göttliche Pläne für Transformation, Herr. Und ich bete, dass du sie austeilst heute und im Laufe der nächsten Woche, wann immer wir in Situationen sind, wo Probleme uns begegnen, dass wir die göttlichen Beschlüsse des Himmels erkennen, in dem Namen Jesus. Seid gesegnet damit, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.